Es gibt einfach junge Leute, die müssen ihre Familien unterstützen. Wenn du so einen Background hast, dann gehst du nicht in Journalismus, weil da erwartet dich nichts Gutes.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und in dieser Folge geht es um ein Thema, das ich nie auf dem Schirm habe, obwohl es eigentlich immer um uns herum ist, aber eben unsichtbar.
Unsere These ist: Armut ist nicht sichtbar und findet irgendwie im Journalismus und vor allem in den Redaktionen noch keinen Platz.
Kann man aus Armutsverhältnissen heraus in den Journalismus kommen und welche krassen Hürden muss man überwinden? Darum geht's heute.
Die heutige Folge wird gesponsert von der Hamburg Media School. Dort können JournalistInnen berufsbegleitend den Master Digitaler Journalismus studieren. Das praxisnahe Studium legt den Fokus auf die digitalen Entwicklungen im Journalismus. Die Inhalte aus den Seminaren könnt ihr dann direkt im Berufsalltag anwenden und könnt gleichzeitig während des Studiums euer berufliches Netzwerk ausbauen. Besonders cool derzeit, der Bahn Media Verlag hat gerade ein Volontariat inklusive Studium ausgeschrieben. Insgesamt könnt ihr euch noch bis zum 15. Juli für das Masterprogramm bewerben. Das berufsbegleitende Masterstudium für JournalistInnen, das eine starke Mischung aus Wissenschaft und Praxis sowie dem Fokus auf digitalen Journalismus bietet. Informiert euch jetzt unter www.hamburgmediaschool.com/dj und auch alle Informationen rund um die Ausschreibung von Bahn Media findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Ist ein bisschen früh am Morgen.
Ja, ich merke es auch. Mein erster Kaffee ist noch nicht leer. Ich glaube, wir haben noch nie so früh aufgezeichnet. Ich merke es gerade, dass ich gerade erst so ein bisschen auftaue im Kopf. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf die Folge auswirkt.
Ich hatte keine Milch mehr und deshalb auch keinen Kaffee.
Oh Gott.
Ich kann den einfach nicht ohne Milch trinken. Das ist ätzend.
Es tut mir schon mal sehr leid. Ich hoffe auch, dass der Kaffee ein bisschen meine Stimme ölen wird, weil ich habe mir für diese Folge mein etwas anderes Stimmgewand zugelegt, wie man vielleicht hört. Ist heute alles ein bisschen rauer auf meiner Seite, des Mikros.
Ja, ich finde es gut, dass du dich ein bisschen stimmlich an mich angepasst hast.
Weil, das ist gut. Ist ja jetzt auch einfach mal Zeit, oder? So nach 15 Folgen oder bei der 15. Folge, dass ich deiner Bass- und Stimmlage einfach mal ein bisschen näher komme.
Genau.
Hast du dich denn gut von der letzten Folge erholt?
Ja, voll. Ich meine, ich fand das eine sehr, sehr gute Folge, eine sehr, sehr, sehr schöne und aufklärende Folge für mich. Und ich glaube, für mich wird heute tatsächlich wieder eine ähnliche Folge wie die Folge zu Sexismus. Beim letzten Mal war es ja so, wo verhalte ich mich persönlich kacke und sexistisch, ne? Und heute stellt sich mir zum Beispiel die Frage, wo bin ich Gatekeeper? Und gebe Menschen aus Armutsverhältnissen keine Chance, aber auch wo stelle ich einfach unnötige Erwartungen und Fragen an Menschen, bei denen ich den Background nicht kenne.
Als wir gesagt haben, wir wollen eine Folge zu dem Thema Prekarität und Armut im Journalismus beziehungsweise bei JournalistInnen machen, dachte ich, auf den ersten Gedanken war ich so, ja klar, da bin ich ja als Arbeiterkind mit gemeint sozusagen. Das Geld war knapp während des Studiums generell, irgendwie jobbe ich seit ich 13 bin. Da bin ich mit gemeint, da kann ich so viel dazu erzählen. Und dann war eigentlich relativ fix klar, als wir uns mit der Folge auseinandergesetzt haben, dass das Sphären sind, über die wir reden müssen, von Prekarität, die man jetzt nicht unbedingt mitbekommen hat.
Ich habe gerade irgendwie gemerkt, ich glaube, wir brauchen doch nochmal so eine Art Definition ganz kurz, weil es ja verschiedene Formen der Armut gibt, der Prekarität gibt und wir ja immer wieder auch über finanzielle Hürden beim Berufseinstieg sprechen, aber das, was wir hier in dieser Folge meinen, ist ja nochmal verschärfter.
Total. Und passenderweise hat der Paritätische Wohlfahrtsverband vor kurzem einige Zahlen dazu veröffentlicht. Ganz zwar mit Blick auf die Studierenden in Deutschland, aber eben als arm oder armutsgefährdet, um das mal voranzustellen, gelten Menschen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens haben bzw. damit auskommen müssen.
Ich würde mal diese Definition über die Zahlen noch ergänzen, über irgendwie was bisschen Gefühliges, was aber, glaube ich, ganz gut dann nochmal irgendwie die Situation beschreibt, in denen diese Menschen dann stecken. Ich glaube, es gibt eine Form der Armut, wo du nicht mal überhaupt daran denkst, Journalist zu werden. Also wo nicht mal dieser Gedanke daran irgendwie aufkommt, weil das in deiner Bedürfnispyramide gar keine Option ist. Da geht es einfach nur darum, schnell irgendwie Geld zu verdienen. Wo kann ich möglichst schnell rein? Da, in diesen Job. Fertig. Und ich glaube, das hören wir später auch nochmal, wie krass sich das auswirken kann, auch psychisch.
Im Übrigen heißt das aber nicht, dass wenn ihr jetzt nicht von Armut betroffen seid oder die Menschen in eurer Umgebung oder eure KollegInnen etc., dass ihr hier abschalten solltet. Im Gegenteil, wir können hier heute alle noch ganz, ganz viel dazulernen. Und das haben wir auch schon gemerkt, als wir uns mit anderen Menschen außer Olivier auseinandergesetzt haben und von euch mal wieder ein paar Töne bzw. ein paar Erfahrungsberichte zugeschickt bekommen haben, worüber wir uns wieder sehr gefreut haben.
Und dann würde ich auch direkt mal einsteigen mit einer Problematik, die uns zugeschickt wurde, die jetzt nicht so direkt offensichtlich ist und gleichzeitig aber so groß ist. Und zwar hat uns so, hey, einen Ton geschickt. So, hey, kommt aus Armutsverhältnissen und arbeitet jetzt im Journalismus. Und so geht es ihm im Arbeitsalltag.
Ich bin Redaktionsvolontär im HR und ich habe Armutserfahrungen. Ich bin Hartz-IV-Kind. Das beschäftigt mich auf der Arbeit erstaunlich oft. Das fängt damit an, dass ich mich in Redaktionen sehr stark erklären muss. Zum Beispiel die Tatsache, warum ich mir keine Praktika leisten konnte, warum ich kein abgeschlossenes Studium habe, warum ich nicht auf der und der Hörfunkschule war, die kostenpflichtig ist, aber auf der sich sehr viele Menschen offenkundig vernetzen im Vorfeld.
Er ist also quasi die ganze Zeit konfrontiert mit seiner finanziellen Herkunft, mit seinem finanziellen Background, weil natürlich 99% um ihn herum diesen Background eben nicht haben, sondern einen anderen Background haben und der dann so als Common Sense angesehen wird. Na, wir sind ja alle irgendwie da gleich und kommen irgendwie alle aus denselben Kontexten. Und das hat bei Sohail dann auch noch weitere Konsequenzen, zum Beispiel als er mal eine Straßenumfrage machen wollte zu wie feiert ihr Weihnachten?
Ich wollte dann nicht die üblichen Stimmen zu Wort kommen lassen, sondern eine Bandbreite an Antworten ermöglichen. Ich habe meine Arbeit erklären müssen und auch die Frage, was der HR überhaupt ist, denn viele Leute wissen das schlichtweg nicht. Und am Ende ist es mir dann doch gelungen, unterschiedlichste Antworten einzufangen von, hey, ich feiere Weihnachten luxuriös mit meiner Verlobten bis hin zu, ja, Geschenke gab es nicht, weil wir haben kein Geld und wir haben zu Hause Kevin allein zu Hause geguckt. Das wurde dann auch abgenommen in unserer zentralen Nachrichtenredaktion, die für alle Ausspielwege zuständig ist. Das wurde dann übergeben an einen Radiosender und als ich dann die Ausstrahlung im Radio verfolgt habe, war ich einfach nur enttäuscht und wütend, denn es wurde nachträglich nochmal bearbeitet. Alles, was in Anführungszeichen divers klang, war weg. Auch und gerade die Armutsperspektiven, die waren komplett weg. Dass wir Menschen medial nicht repräsentieren, die jedes Recht dazu haben, das macht mich bis heute fertig.
Sohail hat jetzt hier schon total viele verschiedene Themen aufgemacht. Also zum einen die Ausgangsbedingungen überhaupt. Ich meine, er ist jetzt Volontär beim HR, also in Anführungszeichen, er hat es geschafft, jetzt erstmal einen Fuß im Journalismus zu fassen. Überhaupt erst an diesen Punkt zu kommen, das haben wir ja im ersten Ton gehört, wo es ganz krass darum geht, ja, ich habe andere Ausgangsbedingungen sozusagen, ich muss vielleicht stärker kämpfen, ich habe bestimmtes ja, soziales Kapital sozusagen nicht, ich habe bestimmte Erfahrungswerte nicht, konnte die nicht sammeln. Und zum anderen, worin das ja dann mündet, wenn Menschen wie er, beziehungsweise wenn JournalistInnen wie wir alle da nicht genau hingucken, ist, dass es einfach keine mediale Repräsentation von Armutsbetroffenen gibt und eben von einem großen Teil unserer Gesellschaft. Und eigentlich fasst das perfekt zusammen, weshalb wir diese Folge heute machen müssen.
Das ganze Problem dahinter, das bestätigt sich auch nochmal in Zahlen, zum Beispiel in einer Studie aus Großbritannien, also nicht zu Deutschland, aber trotzdem spannend. Das National Council for the Training of Journalism hat herausgefunden, dass die Anzahl der Personen im Journalismus, die aus der Oberschicht kommen, von rund 70% in 2016 auf rund 80% in 2022 angestiegen ist. Laut der Studie wird die Branche beim Punkt finanzieller Herkunft also immer ungerechter, während sie bei Sexismus und Rassismus tatsächlich besser wird. Und ich finde, das spiegelt mein eigenes Bewusstsein und wahrscheinlich das Bewusstsein von vielen Kolleginnen und Kollegen gut wider. Über Rassismus, Sexismus, da sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen, ne? Aber darüber wird gesprochen und das spiegelt sich dann auch wieder in der Verteilung in den Redaktionen wieder. Über das Thema finanzieller Background, da reden wir halt nie drüber.
Absolut, also zumindest nicht, wenn es darüber hinausgehen soll, ja, ich habe bei dem Praktikum irgendwie wenig verdient oder man muss eben neben dem Studium noch jobben, um sich dann wiederum das andere Praktikum leisten zu können. Also solche Geschichten kennen wir ja alle aus dem Studium dann heraus, aber überhaupt mal, dass wir die Perspektive darauf erweitern, dass einige Menschen es eben gar nicht sich leisten können, überhaupt an den Punkt des Studiums zu kommen, egal wie viel nebenbei gejobbt werden könnte theoretisch, weil da eben ganz andere finanzielle Belastungen und Zugangsbeschränkungen noch im Hintergrund sind. Darüber hören wir ja zum Glück nachher noch ganz, ganz viel bei Olivier. Kleine Side Note an der Stelle auch. Wir waren uns schon länger bewusst, dass wir diese Folge machen wollen. Und jetzt passt es ja auch irgendwie momentan so ein bisschen in die Zeit. Vielleicht habt ihr es da draußen mitbekommen. Luca, du auf jeden Fall. Wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Und der Hashtag Ich bin armutsbetroffen gibt es ja momentan auch durchaus auf Social Media endlich mal mehr Geschichten, wo ganz, ganz viele, auch JournalistInnen, PolitikerInnen, denen ich auf Twitter irgendwie folge, man ist da ja so total in dieser Bubble drin, wo viele aber sagen, hey, das ist eines der ersten Male, wo man so viel jetzt darüber liest, wo ich so viel darüber lese, wo es darüber hinausgeht, dass Personen als faul abgestempelt werden oder als ja, unfähig, ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Da sind so, so viele individuelle Geschichten dabei, die zeigen eben, wie vielschichtig das ist. Und natürlich machen solche gesellschaftlichen Zustände auch vor dem Journalismus nicht halt, auch vor den Menschen im Journalismus, auch wenn wir uns natürlich ganz gerne einreden, dass wir einfach nur über die anderen berichten, anstatt uns selbst irgendwie mal auf die Finger zu schauen.
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben noch von einer weiteren Person Töne bekommen, und zwar von Lisa Thome, die wir auch schon kennen, Journalistin bei Zeit Online, die ja auch schon hier in der Staffel 1 von Druck aus gleich vertreten war. Auch Luisa hat Armutserfahrungen gemacht. Sie schreibt auch sehr, sehr viel darüber, und sie hat auch noch mal zusammengefasst, wie es denn um Themen zur Armutsperspektive im Journalismus steht.
Viele Redaktionen wünschen sich ja mehr Diversität und verkennen dabei oft den Punkt der sozialen Diversität. Und dadurch, dass halt diese Lebensrealität in so wenig Redaktionen sitzt, muss man ständig für solche Themen irgendwie kämpfen. Man muss erstmal erklären, warum möchte man das machen, warum ist das ein wichtiges Thema. Auch im Hinblick zum Beispiel auf ein Redigat, auf eine Betreuung von einem Text, ist es, glaube ich, für AutorInnen, die sich mit solchen Themen beschäftigen und selber aus diesen Backgrounds kommen, schwierig.
Ich finde, damit macht Luisa auch schon eine, finde ich, sehr aktuelle Frage im jungen Journalismus vor allem auf. Nicht nur, dass wir diverse Lebensrealitäten jetzt immer mehr mitbringen und dass die auch immer mehr gefragt sind, selbst wenn es bei sozialer Diversität, so wie sie auch gerade gesagt hat, eben noch gar nicht eigentlich das Auge dafür gibt. Trotzdem, wir versuchen das ja auch gerade als junge Journalistin irgendwie mit reinzubringen. Und den Blick auch von Redaktion zu schärfen. Und gleichzeitig finde ich persönlich auch immer, ist dann so ein, ja, es ist schwierig, da dann nicht in den Betroffenheitsjournalismus abzurutschen. Und ich glaube aber, das ist zwar schwierig, aber genau hier, gerade bei solchen Themen, ich glaube nicht, dass das unmöglich ist. So ein Blick für die Themen von Armutsbetroffenen und von sozialer Gerechtigkeit mitzubringen und gleichzeitig aber einen gewissen Abstand dazu zu wahren. Ich glaube, das ist eine unfassbare Gratwanderung. Aber letztlich, wer guckt bei solchen Themen, zum Beispiel gerade unter jungen JournalistInnen, die man so kennt, so genau hin, wie es Luisa Thome gerade tut? Also kenne ich persönlich wenige Menschen, und ich finde, das ist eine Herausforderung auf einer persönlichen und auf einer arbeitstechnischen Ebene. Aber ich bin so, so froh, dass es KollegInnen wie Sie gibt, die das gerade probieren.
Den Link zu ihrem Account, den findet ihr natürlich auch wieder unten in den Shownotes. Da könnt ihr euch mal durchscrollen. Sie postet wirklich regelmäßig zu diesem Thema. Und dadurch, dass sie das macht und natürlich selber auch die Erfahrung gemacht hat, hat Luisa uns noch ein weiteres Problem geschildert, das wir auch noch gerne zeigen würden.
Ich glaube, eine große Hürde ist auch so ein gewisses Selbstverständnis und so eine Zuversicht. Also es gibt ja auch gerade unter ArbeiterInnen-Kindern so diese Imposter-Syndrom-Witze. Und ich glaube, das passiert schon tatsächlich schnell, dass man sich auch nicht traut, sich auf richtig gute Jobs zu bewerben. Und dass halt schon so eine Jobausschreibung dazu führt, dass man sagt so, boah, das traue ich mir nicht zu, weil halt dieses ganze Surrounding in großen Unternehmen arbeiten, sich auf große Jobausschreibungen bewerben und so, im Kontext des Aufwachsens und der Familie einfach nie stattgefunden hat.
Dieses sich nicht trauen, weil auch der Background gefehlt hat, das finde ich auch nochmal irgendwie so ein Punkt, den wir nehmen. Ja, es ist halt einfach teuer, in den Journalismus zu kommen und so weiter. Auch nochmal so wichtig. Ich meine, das hat, glaube ich, nicht per se nur was mit dem finanziellen Background zu tun. Ne? Ich glaube, das Ganze kann dir auch passieren, wenn du aus einem Akademikerhaushalt kommst. Aber da ist es natürlich nochmal verstärkt. Da ist egal, wie gut deine Erziehung wahrscheinlich ist, der finanzielle Background macht einfach gewisse Dinge unmöglich. Und prägt dich eben so in so eine Richtung, dass du eben vielleicht dann nicht dich traust, nicht das Selbstvertrauen mitbringst, das du halt in dieser beschissenen Branche brauchst.
Ja, einfach mit wenig Geld kommen dann eben auch die Einschränkungen. Da kommen auch weniger Möglichkeiten einfach am Ende damit einher. Wenn wir über Nachhilfe denken, wenn wir über ja, die finanzielle Unterstützung in den Ferien nicht arbeiten zu müssen etc. nachdenken. Also einfach dieser ganze mentale, psychische Druck, der nimmt proportional zumindest eben, was die äußeren Umstände betrifft, damit ab, wenn deine Eltern oder wenn dein Umfeld in gewisser Weise sozialisiert und eben auch wirtschaftlich aufgebaut ist. Aber dass es trotzdem funktionieren kann, das zeigen ja Luisa und auch andere KollegInnen. Und darüber bin ich unfassbar froh. Und auch, dass es dazu inzwischen ganz, ganz viel zu lesen und zu hören gibt von Olivier David, mit dem du ja gesprochen hast.
Ich habe gesprochen mit Olivier David. Olivier ist 34, freischaffender Journalist und mittlerweile Buchautor. Er hat über seine eigene Geschichte geschrieben, denn Olivier ist in Armutsverhältnissen aufgewachsen. Das beeinflusst ihn so stark, dass er später dadurch psychisch erkrankt, eine Weile lang sogar nicht mehr arbeiten kann und eben ein Buch schreibt mit dem Titel »Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht«. Wir haben hier in diesem Interview weniger über seine Kindheit gesprochen, als über seinen Weg in den Journalismus, der für Menschen aus Armutsverhältnissen, wie wir gerade schon auch irgendwie erfahren haben, einfach schwierig ist, mit Konflikten verbunden ist und teilweise einfach unmöglich wird. Ich habe im Gespräch aber auch gemerkt, dass man Oliviers Vergangenheit, Kindheit, Schulzeit bei diesem Thema gar nicht komplett außen vor lassen kann, denn Armut prägt dich und der Ausbruch aus Armut ist selbst jetzt mit angehender Karriere extrem schwer. Und kleiner Disclaimer an der Stelle, wir haben dieses Interview zweimal aufgenommen.
Oh no.
Weil wir eine Aufnahme, ich sag nicht, bei wem wir die Aufnahme verkackt haben, wir haben aber, bei einem von uns beiden hat die Aufnahme nicht funktioniert und deshalb haben wir das zweimal gemacht. Das hört man manchmal ein bisschen, ich glaube, es ist trotzdem gut. Ann-Kathrin, ich würde einfach sagen, let's go. Nochmal vielen Dank für deine Zeit, die du dir jetzt nochmal nimmst. Wir tun jetzt nochmal so, als wäre das quasi nie passiert und machen nochmal eine wunderschöne Aufnahme. Wir erzählen auch nicht, bei wem der Fehler lag. Weißt du, wir sagen einfach nicht, bei wem er war. So, und dann können die Leute, dann kann es bei mir gewesen sein, vielleicht bei dir. Man weiß es nicht. Okay, kannst du mir erzählen, wie kamst du persönlich in den Journalismus und vor allem für die Leute, die dich jetzt noch nie von dir gehört haben, wo bist du jetzt gerade? Also was ist dein jetziger Stand in deinem Karriereweg, so würde ich es mal nennen?
Ich bin relativ spät in den Journalismus gekommen. Ich würde sagen, ich habe mich erst so mit 27, 28 angefangen, dafür überhaupt zu interessieren. Und also ich habe mal eine Schauspielausbildung gemacht und dann so in der freien Theaterszene ein bisschen gespielt, Kindertheaterstücke und kurz für den Hintergrund, ich habe kein Abitur, noch nie studiert davor. Und dann irgendwann dachte ich mir so, okay, ich stand in einem Klassenraum, habe irgendwie ein Theaterstück für erste bis dritte Klasse irgendwie das 200. Mal gespielt. Und dann dachte ich mir so, okay, willst du das jetzt die nächsten 10 Jahre machen? Auf jeden Fall habe ich einfach gemerkt, okay, ich habe meinen Kopf zu lange nicht betätigt. Ich habe einen Wissensdurst, den ich selber gar nicht so richtig stillen kann. Habe aber angefangen, den erstmal zu stillen, habe angefangen zu lesen, Zeitungen zu lesen, mehr Bücher zu lesen und dann angefangen, Blog zu schreiben. Irgendwann habe ich dann Bewerbungen für Volontariate verschickt, 15 Stück, und habe entweder gar keine Rückmeldung bekommen oder Absagen. Und die Hamburger Morgenpost, ich komme ja aus Hamburg eigentlich, die hat gesagt, okay, du kannst für ein Praktikum vorbeikommen. Und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und meiner Theaterfirma gekündigt mit der Aussicht auf ein Praktikum. Und bin mit 30 Jahren zu meiner Mutter zurückgezogen, habe meine Einzimmerwohnung untervermietet, weil ich mir das nicht leisten konnte. Du hattest beim letzten Mal gefragt, ob es da Geld gab. Und so transparent sage ich das nochmal kurz. Genau, ich glaube, es gab ungefähr 400 Euro oder so.
Was wirklich gut ist. Also was für ein Giorno-Praktikum. Ja, leider von, Gottes wirklich sehr gut ist.
Ja. Ich habe mich da voll reingehauen, bin wieder zu meiner Mutter zurückgezogen, habe am Wochenende jeden Tag gearbeitet. Also ich habe so 2 Monate keinen einzigen freien Tag gehabt oder so. Ja, und an den Wochenenden habe ich in so einem Kanuverleih irgendwie jeweils 10-Stunden-Schichten abgerissen, war so völlig offen. Und dann hat es aber geklappt, ich habe mich mit denen gut verstanden. Ich bin mit meiner Art da irgendwie, wurde ich da gut aufgenommen. Und dann war ein paar Monate später ein Platz frei für ein Volontariat. Und so bin ich an mein Volo gekommen. Ich habe es dann 19 Monate gemacht. Irgendwann ging es mir psychisch so schlecht, dass ich das abbrechen musste und bin mit meiner Freundin aus Hamburg weggezogen und habe angefangen, mein Buch zu schreiben. Konnte ein halbes Jahr eigentlich nicht richtig arbeiten, außer halt zu Hause im Bett liegen und am Schreibtisch sitzen und mein Buch zu schreiben. Und Jetzt schreibe ich frei Texte als Journalist. Ich habe eben jetzt im Februar ist mein Buch rausgekommen und ich habe ein Studium angefangen, jetzt mein erstes überhaupt im vergangenen Oktober. Ich studiere in Hildesheim kreatives Schreiben und Kulturjournalismus.
Und damit stoßen wir ja schon zum ersten Teil von Oliviers Interview beziehungsweise von seiner Geschichte auf die allererste Hürde, die ich mir so noch gar nicht vorstellen konnte, so einen großen Schritt zu gehen und so viel, wie er selbst sagt, auf eine Karte zu setzen, mit dem Umzug, mit dem Untervermieten von der Wohnung und zurück zur eigenen Mutter zu ziehen mit 30 Jahren, das ist halt, das zeigt es eigentlich schon, finde ich, sehr bezeichnend, dass der erste Schritt in den Journalismus ein unfassbar mutiger war. Zeigt vielleicht auch schon sehr beispielhaft, weshalb es noch nicht so viele Oliviers und Luisas in der Branche einfach gibt, weil nicht jeder sich dazu überwinden kann, dieses Risiko einzugehen. Vor allem, ja, wie oft geht es vielleicht schief? Wissen wir ja irgendwie nicht, ne?
Und genauso natürlich mit 30 dann das erste Studium zu starten, ne? Also dann jetzt erst an der Uni zu sein und da ja aber auch wieder konfrontiert zu sein mit ganz vielen Menschen, die irgendwie jetzt Anfang 20 sind, aus deutlich besseren finanziellen Backgrounds wahrscheinlich kommen, irgendwie schon 3000 Praktika gemacht haben und jetzt das Studium anfangen und so weiter. Und das, ja, möchte ich nicht vorwegnehmen, auch das, das kann einiges auslösen, das hören wir gleich noch. Du hast in einem Interview für den Deutschlandfunk gesagt, das ist mir extrem im Kopf geblieben, ich arbeite jetzt als Freiheitsjournalist, das ist auch prekär und im selben Zug hast du getroppt, wie viel du jetzt nach deinem Volo, okay, auch wenn es abgebrochen ist, aber trotzdem, hey, du hast einen großen Teil von dem Volo gemacht.
Vorzeitig beendet.
Ach ja, tschö.
Vorzeitig wurde anerkannt.
Also du hast irgendwie auch jetzt Zeit da investiert, Erfahrungen gesammelt und schreibst ja auch und trotzdem lebst du damit irgendwie so an der Armutsgrenze, sagst du selbst. Ich finde das total absurd, dass das auch jetzt noch so ist, obwohl du eigentlich im Job bist. Ganz kurz, ich finde es nicht absurd, ich finde es maximal scheiße. Muss ich nur kurz nochmal, ne?
Gut, dass du es da nochmal richtig stellst.
Aber klar, auch wenn du jetzt irgendwie da im Studium bist und irgendwie die Vorerfahrung hast, du hast halt trotzdem immer noch einen finanziellen Background, der auch jetzt immer noch einfach natürlich vorhanden ist und der sich auch bei dem Studium jetzt wieder bemerkbar macht. Ja, was glaubst du, wie schwierig wird es da für dich, da dann auch irgendwie mehr und mehr wegzukommen von?
Ich glaube, das bleibt schwierig. Ich bekomme BAföG, daneben darf ich 450 Euro dazu verdienen. Auch so bin ich dann ungefähr 100 Euro über der Armutsgrenze. Aber ich verdiene jetzt noch ein bisschen mehr, muss das aber zurücklegen, weil das BAföG-Amt dann den Satz neu berechnet in ein paar Monaten und dann ziehen die mir das ab. Also deswegen wird es sozusagen echt dabei bleiben. Und auch langfristig muss ich sagen, so, ich kann nicht fest in der Redaktion arbeiten, also Vollzeit zumindest nicht. Ich glaube, das schaffe ich psychisch nicht, dafür bin ich irgendwie so zu vorbelastet. Mhm. Ich möchte aber auch frei arbeiten, also es ist auch eine Art und Weise zu arbeiten, die mir gefällt. Ich möchte nicht intern Teil des Medienbetriebs sein, sondern ich möchte so am Rande stehen sozusagen und im besten Fall das machen, wo ich wirklich hinterstehe. Und natürlich macht man auch als Freier Dinge, auf die man keinen Bock hat, aber ist es was anderes? Keine Ahnung, als Lokalreporter kannst du dir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie, dass die Zeit mir schreibt oder die Süddeutsche und sagt, ey, Vollzeitstelle, kommst du nach München oder kommst du nach Hamburg? So ist es halt nicht, ne? So.
Dafür musst du dann deine 15 Praktika gemacht haben, damit das passiert.
Genau, so. Und na klar, durch das Studium verschaffe ich mir möglicherweise eine bessere Perspektive im Job, irgendwie an seriösere Jobs zu kommen. Aber frei arbeiten ist einfach quasi per Definition prekär im Journalismus. So, wenn du Texte für 250 Euro schreibst, dann schreibst nicht 5 solcher Texte die Woche. So, also und dann musst du Sozialabgaben selber zahlen, du musst selber zurücklegen. Also wenn du irgendwie nicht im Alter auch arm sein willst, so, und das sind alles Dinge, die sind sehr, sehr schwer zu leisten. Hätte ich dann nicht den Buchvertrag gehabt und hätte mir monatlich was auszahlen können, dann hätte das schon gar nicht geklappt.
Bei dir kommt ja auch einfach noch ganz krass der Faktor hinzu, dass für dich die Arbeit als Freier, wie du aber ja sagst, dass für dich die einzige wirklich Möglichkeit ist, da in diesem Job auch zu arbeiten, so schwierig ist, weil du ja diese ganzen Kontakte gar nicht sammeln konntest, während ich irgendwie Praktikum da und da und da gemacht habe und irgendwie da nochmal unbezahlt irgendwie 6 Monate mein Pflichtpraktikum bei einer wirklich coolen Produktionsfirma machen konnte. Das sind ja Dinge, die sind für dich ja nicht drin gewesen einfach.
Fun Fact, das nennt man einen Happy Start. wir haben das auch in den Shownotes verlinkt, es gibt eine Studie der Ludwig-Maximilian-Universität in München, der LMU, wie wir sie schon öfters zitiert haben, aber diesmal mit einer anderen Studie. Die zeigt nämlich, dass in Deutschland solche Lebenschancen vererbt werden, insofern, dass beim Berufseinstieg die Leistung ja noch nicht ganz so sichtbar ist und dass es deswegen sehr, sehr viel darum geht, welche anderen Eckpunkte man sozusagen mitgebracht hat. Wie viel Praktika hast du gemacht? Warst du im Ausland? Welche Ressourcen hast du einfach außerhalb der Schule irgendwie nutzen können? Wie zeigt sich das in deinem Lebenslauf? Damit startest du ja in den Beruf. Und das sind Punkte, die du jetzt, Luca, und die auch ich, die wir mitgebracht haben, die aber Olivier mit 30 bei der ersten Praktikums- bzw. bei den Volo-Bewerbung noch nicht mitbringen konnte. Und das ist auch so ein Grund, weshalb das vererbt wird. Das fand ich ganz, ganz krass, weil überhaupt das Privileg zu haben, sich sowas wie ein FSJ oder einen Auslandsaufenthalt erarbeiten zu können, selbst wenn es mit dem eigenen Geld und nicht mit dem Geld der Eltern ist, das ist ein Privileg, das haben andere Menschen eben nicht. Das haben Amos betroffen nicht, das hatte Olivier nicht.
Jetzt kann man ja, glaube ich, sagen, mit deinem Volo, mit deinem Buch, du studierst jetzt auch noch. Ich würde mal sagen, dir steht ein Karriereweg bevor. Wie der aussieht, natürlich ist offen, aber dir steht ein Karriereweg bevor. Du hast es quasi geschafft, diesen Karriereweg aufzubauen. Jetzt richtest du ja aber auch den Fokus auf diejenigen, die eben nicht aus der Armut rauskommen, also die auf der Strecke bleiben, gemünzt auf den Journalismus. Was glaubst du, wie weitreichend ist das Problem, dass Menschen in den Journalismus wollen und jetzt aber nicht, wie du, das schaffen, sondern aufgrund von fehlendem Geld einfach nicht die Chance haben? Das sind ja Menschen, die sehen wir nie, also die werden ja quasi nie meine KollegInnen, von denen kriege ich nichts mit.
Also ich kann mir schon vorstellen, einfach über diese Türen, über die wir gesprochen haben, die zu sind, dass irgendwie immer noch Abitur wichtig ist, ein Bachelor wichtig ist, oft ein Master wichtig ist, dann Praktikas mehrere, dann Volontariat manchmal noch. Das sind ja 6, 8, 9 Jahre, die du irgendwie investieren musst, bevor du die ersten Euros wirklich zurückbekommst. Ich glaube aber, der viel größere Ausschluss fängt schon vorher an, dass Journalismus nicht unbedingt für Menschen von unten aus einer Unterklasse interessant ist. Teilweise, weil das eine kulturelle Ferne gibt. Also Journalismus wird, glaube ich, von vielen Menschen, die prekär leben, nicht als Allyship wahrgenommen. Also JournalistInnen sind meine Freunde und Helfer. Ja. Sondern, dass es einen Draufblick gibt und eine Bewertung und eine Klassifizierung und eine Normierung. Ne? Also so Trash-TV-Formate und so weiter. Also da ist so Stichwort Klassismus spielt da irgendwie, glaube ich, eine Rolle.
Ich fühle das, was Olivier da sagt, so extrem. Das ist auch schon immer ein Punkt, warum ich mit dem Journalismus und der ganzen Branche so hader. Weil wir ja immer so drüber stehen, über den Dingen, über den Themen, aber nicht nur über den Themen, sondern irgendwie auch über den Menschen, die irgendwie so unter uns sind, weil wir halt einfach so, also wir sind einfach unglaublich elitär. Das, egal ob männlich, weiblich, POC oder weiß, wir sind immer noch eine Stufe drüber. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum schon, das ist nicht der einzige Grund, aber auch ein Grund, warum Journalismus im Jahr 2022 nicht bei allen Menschen so gut ankommt. Da gibt es diverse Gründe, da spielen Fake News auch eine Rolle. Ich weiß, aber auch das ist ein Problem und es ist ja irgendwie ein Teufelskreis. Wir lassen keine anderen Menschen aus anderen Backgrounds zu uns in die Redaktionen. Das sorgt dafür, dass wir bei diesen Menschen überhaupt nicht mehr ankommen. Deshalb will auch keiner mehr zu uns und wir wollen sie ja sowieso nicht reinlassen und denken, naja, alle, die ja kommen wollen, die lassen wir ja rein, ist ja schön und gut.
Ich hatte ein anderes Bild dafür im Kopf, aber ich wollte eigentlich genau gleich sagen, für mich ist es so eine Schlange, die sich sozusagen in den Schwanz beißt, nämlich so, wir wissen nicht mehr, wo Henne und wo Ei ist, so, weil es so wenige zum Beispiel soziale, diverse Perspektiven gibt, können wir darüber nur schlechter berichten, etc., etc. Also diese gesamte Kausalkette, die kennen wir eigentlich, weil wir jeden einzelnen Tag darüber berichten. Und da frage ich mich auch immer, so ein bisschen, wo sind hier die HelferInnen, also wo sind die Allies, von denen auch Olivier gerade geredet hat, weil eigentlich müssten wir es besser wissen. Ich meine, es hat sich zwar schon viel getan in unserem Elitenclub, in unserem Boys Club seit den 80er, 90er Jahren irgendwie, ja, von mir aus, fair enough, aber es fehlt einfach, gerade in einer Zeit wie momentan, wo es so krass auch um Preissteigerung, Inflation geht und generell, wo stehen wir eigentlich, Achtung, ein bisschen pathetische Kapitalismuskritik, aber wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin mit unserer Gesellschaft? Gerade jetzt ist spätestens der Zeitpunkt da, wo wir sagen müssen, wir müssen da einfach genauer hingucken, weil Oliviers Geschichte, das klingt jetzt erstmal nach seiner Geschichte, aber du hast es auch im Interview gesagt, wie viele Oliviers kennen wir nicht, weil sie niemals unsere KollegInnen geworden sind. Und ich muss echt an der Stelle wärmstens sein Buch empfehlen, was ich verschlungen habe wirklich, weil einfach die Struktur so deutlich wird, ohne dass es mir in einem komplizierten Dossier erklärt wird, wird klar, wie viele Möglichkeiten, wie viele verhinderte Möglichkeiten an deiner Herkunft einfach hängen. Und wie sich auch hier wieder so wie so ein ja, Hamsterrad auftut aus Druck, aus sozialem, finanziellem Druck, der dann letztlich in psychischen Erkrankungen wie in Oliviers Fall und vor allem aber auch überhaupt diesen fehlenden Freiraum, sich mal Gedanken darüber zu machen, was möchte ich eigentlich werden, wie möchte ich Teil dieser Welt werden. Dafür gibt es einfach gar keinen Raum. Das wird in seiner gesamten Geschichte deutlich. Und ich finde, keine Ahnung, sollte Pflichtlektüre werden.
Für mich ist es einfach auch eine Sache von, okay, die wollen mich vielleicht nicht unbedingt, aber ich will die auch gar nicht, weil ich will gar nicht 9 Jahre jetzt irgendwie rumpimmeln, sondern ich muss früher Geld verdienen. Es gibt einfach junge Leute, die müssen ihre Familien unterstützen. So, da gibt es gar nicht diesen Anspruch zu sagen, so ey, ich will mich jetzt selbst verwirklichen, sondern da gibt es, ich will in 3 Jahren im besten Fall oder am besten jetzt irgendeinen Job haben, wo ich einen Teil meiner innerfamiliären Verantwortung übernehmen kann. So, das sind Fragen, die ich Gott sei Dank nie hatte. Aber wenn du so einen Background hast, dann gehst du nicht in Journalismus, weil da erwartet dich nichts Gutes. So, und das, da sind dann die Leute, glaube ich, auch schlau genug, das zu verstehen. Wenn wir sehen, so dass teilweise Medienunternehmen dann neue, was auch immer, ich kenne diese Strukturen nicht, aber neue Holdings oder sowas gründen, um alle Leute zu entlassen und sie dann in einer neuen Firma wieder anzustellen, nur halt unter Tarif und zur Hälfte des Geldes oder so, ja. So dann wird es jetzt nicht unbedingt attraktiver. Ne?
Was glaubst du, welche Konsequenzen hat das, wenn jetzt eben eigentlich hauptsächlich Menschen aus finanziell gutem Hause in den Redaktionen sitzen und eben nicht die Menschen, die Armut erlebt haben.
Es gibt zu wenig Frauen, die gutes Geld verdienen. Es gibt zu wenig Frauen, die auch irgendwie gezeigt werden im Sinne von, ey, warum muss das immer ein Mann machen? Kann das nicht auch eine Frau machen? Das gleiche gilt für POC, für Menschen mit Migrationshintergrund oder Vordergrund oder was auch immer. Dass da ein Bewusstsein für entsteht, das ist alles absolut begrüßenswert und können wir auch einfach so stehen lassen. Ich will das gar nicht sozusagen verknappen, aber das sind alles Gespräche, die werden geführt auf horizontaler Ebene. Also wenn du dir die Frage stellst aus Sicht von jemandem, der einen Verlag leitet, dann kostet ihn das wenig bis gar nicht. Und es sind leider Männer, deswegen brauchen wir da auch an dieser Stelle nicht gendern. Ja. Zu wahrscheinlich 95% oder so. Dann kostet ihn das wenig bis gar nicht zu sagen, okay, hier Frauenquote im Vorstand, paritätisch besetzt, dies, das. Wir stellen irgendwie Leute ein, die einen Migrationshintergrund haben. Das sind Frauen aus der Mittelklasse und das sind POCs aus einer Mittelklasse in den allermeisten Fällen, die aus formal hochgebildeten Elternhäusern kommen, häufig. Ja. Und das meine ich mit einer horizontalen Ebene. Rassismus, Sexismus sind Unteraspekte von Klasse und solange wir das nicht verstehen, führen wir flauschige Debatten, die wichtig sind, die längst geführt werden müssen, die aber selbstverständlich sein sollten und Debatten von Gleichberechtigung und sonst was, die nicht den Kern von Ungleichheit anrühren. Man muss sich immer fragen, wen kostet das was? Und den Firmenchef nochmal kostet es nichts, wenn er sagt, okay, jetzt setze ich eine Frau ein als Chefredakteurin. So.
Ja, ich habe auch immer wieder festgestellt, jetzt in Vorbereitung auf das Interview, aber auch auf die Folge an sich, dass ich mich mit Sexismus total viel auseinandersetze, ich mich mit Rassismus auseinandersetze. Wahrscheinlich auch nicht genug am Schluss, ne, um das bei mir vollständig zu beseitigen, aber ich setze mich damit auseinander. Klassismus, also oder auch finanzieller Background von Leuten, überhaupt kein Thema in meinem Kopf und deshalb, obwohl ich weiß, dass Prekarität im Journalismus wirklich ein Riesenproblem ist und auch diese Hürden, um in den Journalismus zu kommen, mit viel finanziellen Mitteln in Zusammenhang steht und deshalb auch die Frage, auf die ich wahrscheinlich die Antwort schon kenne, ich frage sie dich trotzdem, glaubst du, EntscheiderInnen ist dieses Problem bewusst, also dass sie checken, dass wir die Barrieren bei dem Punkt abbauen müssen, ganz aktiv, und Journalismus da einfach immer noch unglaublich exklusiv ist?
Ich glaube nicht, dass es ihnen bewusst ist und ich bin natürlich sehr dafür, dass so ein Bewusstsein wächst. Ich weiß aber auch nicht, ob, wenn ihnen das bewusst ist, ob sie daraus eine Konsequenz ziehen. Ne? Die Frage muss man sich ja auch stellen. Ich habe zum Beispiel einer Zeitung mal vorgeschlagen, eine Armutsausgabe zu machen. Also es gibt auch manchmal so Zeitungen, die dann so eine grüne Ausgabe machen und dann sagen, okay, ja, im ganzen Thema, egal ob im Sportteil, in der Kultur, in der Politik, machen wir einen Tag irgendwie zum Thema so und so. Und da wurde mir gesagt, so ja, das werden wir nicht machen können, weil da verkaufen wir keine Anzeigen. Was ich verstehen kann in einem Journalismus, der irgendwie guckt, wo er sein Geld verdienen muss, ich kann es aus ökonomischer Sicht komplett nachvollziehen, aber wenn es dann heißt, okay, 2, 3, 4 Mal im Jahr gibt es eine grüne Ausgabe und dann ist die Ausgabe voll mit Doppelseiten von Mercedes-Benz, die jetzt irgendwie ein SUV haben, der auf Wasserstoff oder auf grünem Sprit fährt, dann denke ich mir so, ja, okay, offenbar ist es vielleicht wichtiger, sozusagen Knete einzunehmen, als so einen Auftrag zu erfüllen. Ne? Also inwieweit man eine Gesellschaft überhaupt abbildet. Und diese Frage, glaube ich, wird sich für meinen Geschmack zu selten gestellt. Es wird zu oft aus so einem Voyeurismus gefragt irgendwie, lass uns mal damit beschäftigen. Ja. Und zu selten aus einem ehrlichen Interesse an Lebenslagen und einem ehrlichen Interesse aber auch zu sagen, unser eigener Auftrag ist es, eine Gesellschaft adäquat abzubilden.
Ganz kurz, stopp. Auch da natürlich, wie eigentlich in jeder Folge mittlerweile, mein freundlicher Gruß an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Werbeanzeigen, nicht so das Thema, könnte man ja mal machen, ne?
Ein kleiner unvoreingenommener Themenhinweis an dieser Stelle.
Ja, dann auch da nochmal ganz konkret die Frage an dich, für mich persönlich, aber vielleicht auch für andere da draußen, was glaubst du, muss jeder Einzelne tun, damit wir da die Situation, die Perspektiven und das Bewusstsein in den Redaktionen, im Journalismus, in den Produktionsfirmen stärken?
Ich glaube, RedakteurInnen oder VolontärInnen oder so können sich befragen, inwieweit ihre Sozialisation ihren Blick auf die Welt prägt. Und die Antwort ist einfach wahrscheinlich sehr. Also jeder Mensch ist Kind seiner eigenen Sozialisation und aus dem heraus blickt er oder sie auf die Welt. Inwieweit kann das reflektiert werden? Wenn ich jetzt Texte schreibe über Armut, über soziale Ungleichheit, inwieweit gebe ich einfach Stereotype wieder? Inwieweit ist es ein Journalismus, der auf Augenhöhe passiert? Das sind auch ganz praktische Fragen. So in der Zeitung, in der ich gelernt habe, da war es so, okay, wenn ich Texte schreibe über irgendwelche, ich sag's mal in Anführungszeichen, einfachen Leute, dann frage ich die nicht, ob die ihre Zitate freigeben. Einfach, weil ich mir Zeit spare und weil es eine Tageszeitung ist. Aber bei einer Behörde mache ich es sehr wohl, weil ich weiß, das geht gar nicht anders. Ich krieg gar keine O-Töne. Ja. Das heißt, von dem Gemüsehändler um die Ecke freue ich mich über ein knackiges Zitat und mache dann auch das Zitat so, wie der redet ungefähr so. Also so ein bisschen so, haben sie mal eine Mark mäßig so. Ja. Und bei der Behörde kriege ich nur Sätze wieder raus, die durch 5 Hände gegangen sind von Leuten, die Masterstudiengänge gemacht haben und die da was zu sagen haben. Inwieweit ist das schon ein Ungleichgewicht? Ne? So, darauf kann man sich befragen. Chefinnen können sich darauf befragen, inwieweit sie, das habe ich aber gerade schon gesagt, inwieweit sie ein Interesse daran haben, eine Gesellschaft abzubilden, inwieweit sie daran Interesse haben, Leute zu adressieren, von denen sie nicht sofort ausgehen, dass die ihre Produkte kaufen, nur weil sie einmal über Arme geschrieben haben. Das muss ein ehrliches Interesse sein. Das muss der Wunsch sein, adäquat auf eine Gesellschaft zuzugehen und vielleicht auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen für verschiedene Bevölkerungsgruppen. So, weil jetzt gerade richten sich viele mediale Produkte einfach auf Menschen, die sie kaufen, was aus einer marktwirtschaftlichen Frage völlig Sinn ergibt. Ich glaube, dass Medien als auch ihren Status als vierte Gewalt irgendwie ernst nehmen sollen.
Ja, hast du keine Kaufkraft,
hast du keine Lobby. Halt
dann auch nicht in die Medien. Ja, hast du auch keine Lobby und hast du auch keine Journalisten, die sich für dich interessieren.
Wir können ja jetzt denken und behaupten, dass wir schon wo ganz anders sind. Unsere Generation ist anders, unsere Generation macht sowieso alles besser. Das behaupten wir ja sehr, sehr gerne von uns. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass so ein Thema wie das jetzt auch von Olivier ja auch durch seine Arbeit, seine Promo-Arbeit sozusagen an seinem Buch und aber auch durch die gesamte generelle wirtschaftliche Lage in Deutschland auf der ganzen weiten Welt, dass wir das jetzt nicht einfach wieder wegmoderieren, dass wir das jetzt nicht einfach wieder hinten runterfallen lassen, dieses Thema, gerade bei den Nicht-Betroffenen, sondern dass uns mal bewusst wird, auch in dem aktuellen wirtschaftlichen System einfach, dass wir darüber wirklich mehr ernsthaft nachdenken müssen und dass wenn wir dann hoffentlich irgendwann mal EntscheiderInnen sind, aber auch schon auf dem Weg dorthin, dass wir das besser machen. Also natürlich hoffen wir an der Stelle auch immer, dass EntscheiderInnen hier zuhören, dass das Menschen, die Entscheidungen treffen in Medienunternehmen, Redaktionen, sich das Ganze wirklich ernsthaft zuführen und vielleicht auch mal mit jemandem wie Olivier oder Luisa ins Gespräch kommen und da nach Tipps und nach Rat auch suchen. Aber gerade wir, die jetzt hier nicht betroffen sind von solchen Erfahrungen und von der Prekarität, das darf nicht hinten runterfallen. Das ist meine ganz, ganz große Sorge an dieser Stelle.
Und vielleicht auch das Ding, ich glaube, wir alle wollen ja direkt am Anfang zu unseren Karrieren diese ganz großen Geschichten machen. Am besten irgendwas Ausland, ja. Krieg, irgendwas, was klickt, Y-Kollektiv, Steuerung F, exactly, dies, das, bam, 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 so, wir wollen irgendwie für FAZ schreiben und Co. Und dann machst du nicht solche Geschichten vielleicht, weil das nicht die Geschichten sind, die dir die Millionen Klicks bringen.
Total, total.
Theorie, ne, aber ich glaube, wir alle müssen irgendwie schaffen, unser System, das einfach so verkappt ist mit Klicks und Finanzen, da wieder rauszubringen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Und ich glaube, erst dann können Armutsperspektiven beispielsweise vollständig auftauchen.
Ich würde aber sogar sagen, dass das schon viel früher anfangen kann. Olivier hat es in dem Interview angedeutet, in seinem Buch hat er das auch ganz, ganz weit aufgeschlüsselt. Es geht ja auch schon direkt um den Einstieg, also wie kann ich beispielsweise das Praktikum, das Volo etc. finanzieren. Bei vielen Menschen ist die Antwort mit Nebenjobs, mit Job nebenbei, mit Kredit aufnehmen von mir aus. Aber andere kommen ja gar nicht erst an den Punkt. Und da würde ich mir beispielsweise wünschen, dass es vielleicht, ja, wenn du dich auf dem Volo bewirbst, du kriegst die Stelle, dass es dann auch das Gesprächsangebot gibt von den Verlagen, von den Redaktionen, zu sagen, okay, wie sieht es denn finanziell aus? Sondern dass ganz konkret darüber geredet wird, wie kann ein Finanzplan jetzt für die künftigen 2 Jahre aussehen?
Und vielleicht noch ein Appell an dieser Stelle. Wir brauchen nicht jedes Jahr aufs Neue die nächsten super Journalistinnen. Wir brauchen Perspektiven. Perspektiven kann ich nicht erlernen. Perspektiven muss ich erlebt haben. Guten Journalismus kann ich lernen. Das heißt, wir sollten vielleicht viel mehr anfangen zu gucken, welche Perspektiven haben die Leute erlebt und da sich dann divers aufstellen. Den Rest, den kann man den Leuten schon beibringen. Kostet Geld, ich weiß, muss aber vielleicht sein, weil langfristig nur so der Journalismus auch wieder Geld verdienen kann und nicht weiter jedes Jahr weniger Auflage macht, weniger Geld einnimmt. Es muss ja einen Grund haben. Es wäre mal vielleicht, man kann es ja mal versuchen, ist ja eh schon scheiße. Was haben wir zu verlieren? Nischt. FAZ, Süddeutsche, Spiegel, Stern,
ja, aber,
öffentlich-rechtliche Co.
Aber wir auch untereinander, Allyship am Ende des Tages, einander die Hand geben, Steigbügel, Halterfunktion, wie auch immer, einfach zu sagen, ja, wir können uns vielleicht Jobs, Aufträge, Tipps hin und her schustern, dass da einfach das Netzwerk auch unter jungen JournalistInnen noch viel stärker wächst. Vielleicht können wir das uns irgendwie als Generation vornehmen, eben nicht nur diese oberflächliche Diversität mit einzubringen, die in vielen Redaktionen durch zum Beispiel, ja, wir haben doch aber genauso viele Frauen wie Männer, pseudomäßig durchgesetzt wird, sondern dass wir uns auch mit dafür einsetzen, vor allem wenn wir nicht betroffen sind, da einander irgendwie ja, zu unterstützen, die Hand zu reichen. Es klingt so pathetisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist auch mit unserer Aufgabe.
Du hast jetzt seit 2 Minuten einen Anschlusstermin, wa?
Ja, ungefähr.
Frühstücken?
Ungefähr.
Na gut, ja. Willst du deine Life-Balance noch durchhacken und dann tschüss sagen, ich mache dann den Rest alleine?
Ja, so. Ey, zum Glück habe ich mir schon Notizen gemacht, sodass ich das jetzt auch einfach direkt abhaken kann. Abgesehen davon, mein muskelverkaterter Körper gibt mir auch schon einen Tipp, was mein Life-Life-Moment der Woche nämlich ist.
Sitzen,
nee, eben nicht, genau das Gegenteil. Ich habe wieder mit Sport angefangen. Es ist unfassbar, ich kann es selbst noch gar nicht glauben und irgendwie ist es auch eine totale Kleinigkeit, die wahrscheinlich da draußen niemanden interessiert. Und man könnte mir auch wieder vorwerfen, ne, hier Sommer kommt, Selbstoptimierung, pipapo. Aber da ich immer noch versuche, mich mit der Vollzeitarbeit anzufreunden und da mir viel freie Arbeitszeitgestaltung ja wegfällt einfach. Ich kann jetzt nicht mehr so aufstehen und arbeiten, wie ich möchte, wenn ich größtenteils in der Redaktion eingebunden bin, sind die Tage relativ lang und die Motivation, sich danach noch in irgendeiner Form zu betätigen, nicht auf die Couch zu fallen, ist gering einfach. Und deswegen habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und ich bin gespannt, wie lange ich es durchziehe.
Ich finde das richtig gut. Ich werde dich jede Folge fragen, ob du noch dabei bist, ob du das noch
das
machst.
Ist viel.
Wie läuft denn eigentlich, Ann-Kathrin? Wie viel Geld zahlst du denn im Monat?
Oh nein, bitte stell mir diese Fragen nicht. Ich versuche es gerade für mich selbst natürlich auch mal wieder zu dokumentieren und alles und zu planen, so wie ich halt bin. Aber ja, am Ende geht es halt irgendwie um das Gefühl, was ich irgendwie dann dort habe. Und das ist dann wieder was Urbiologisches, diese Endorphine, die da ausgeschüttet werden. Ich liebe es einfach. Ich habe früher extrem viel trainiert und ich freue mich gerade sehr, dass ich dazu zurückfinde. Aber ja,
ich
mach
bin sehr stolz auf dich.
Kontrolliere mich gerne. Vielleicht
hilft es.
Ich
drücke dir die Daumen, dass du das durchziehen kannst. Und wenn nicht, ist es nicht schlimm. Wir sind alle
jetzt demotiviere mich doch bitte nicht schon zum Anfang. Ich bin gerade noch in der Phase, wo ich durchziehen
nur,
möchte.
Ich will doch einfach nur ein Elli sein, der jetzt hier sagt, ey, ich stehe zu dir, egal in was für Zeit.
Egal, wie ich aussehe, egal wie viel Sport ich mache, das ist lieb von dir, danke.
So. Ganz, ganz kurz noch, meine Life-Life-Balance ist nicht besonders spannend und sehr komisch, aber ich achte sehr straight auf meine Stunden seit kurzem. 18 Uhr, unter der Woche, Feierabend, Stift wird weggelegt wie in so einer Behörde, weißt du, bin ich raus, kölner mich mal, ist du, super.
Weißt du noch damals am Anfang des Podcasts, als wir irgendwie hier so Freizeitsachen erzählt haben und nicht irgendwie so verkappte Selbstoptimierungstipps?
Ja, das stimmt.
War eine schöne Zeit.
Das war ja auch, ich meine, ne, ich habe ja wohl letzte Woche mit dem Sound-Hintergrund-Game, von letzte Woche in der letzten Folge mit dem Sound-Hintergrund-Game bei mir war ja auch wieder schon sehr selbstoptimierend. Da brauche ich übrigens also Abwechslung, falls da jemand so Background-Noises hat, Empfehlungen, YouTube-Videos, bei Spotify irgendwas, gerne an druckausgleich@journalist.de eine Mail schicken. Und wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das gerne gleich noch mit dazu packen.
Wollte gerade sagen, viel lieber ist uns aber nicht, dass ihr neue Sounds schickt, sondern dass ihr uns ein bisschen Feedback gebt, dass ihr uns natürlich auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens gerne folgt, eine Bewertung dalasst. Und ja, wir freuen uns einfach, wenn es noch mehr Austausch gibt. Das ist sowieso schon in der zweiten Staffel so viel mehr geworden. Darüber sind wir richtig, richtig happy.
Absolut.
Und da, dass wir jetzt auch Halbzeit in dieser Staffel haben, 5 von 10 Folgen sind geschafft. Wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, über die ihr reden wollt oder wo ihr sagt, da habt ihr noch zu wenig hingeguckt, auch jetzt. druckausgleich@journalist.de. Und ja, damit, Luca, würde ich jetzt mal in meinen nächsten Termin verschwinden.
Ja, mach mal, du bist schon 6 Minuten zu spät.
Ich bin, verratest du, ich hoffe, mein Chef hört nicht zu. Ich entschwinde okay. Und wir werden uns die Tage nochmal hören.
Genau, gleich im Anschluss hört ihr das dann, wie immer, wie gewohnt. Ansonsten wieder in einem Monat, folgen uns bei Twitter, LinkedIn und so weiter. Ann-Kathrin, es war eine gute Folge, eine sehr spannende Folge. Ich muss reflektieren, denn es war auch schon ganz schön viel Input.
Auf jeden Fall.
Bis gleich.
Bis bald, ciao.
Moin, Ann-Kathrin. Ich habe jetzt gerade nochmal den Schnitt gehört von der Folge und mir ist einfach aufgefallen, dass wir dieses Thema bei weitem nicht so gut beleuchtet haben, wie wir das mit anderen Themen geschafft haben. Und dann saß ich jetzt hier und habe überlegt, woran das liegt. Und ich glaube, die Antwort ist ganz simpel. Das liegt daran, dass wir uns einfach vorher so wenig mit diesem Thema in dieser Dimension beschäftigt haben. Also mit dieser Dimension von Armut und dem, was daraus resultiert und wie wenig davon im Journalismus vorhanden ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und das war sie für mich zumindest die erste richtige Auseinandersetzung eben mit dieser Dimension war und ich deshalb halt da noch sehr laienhaft und sehr stümperisch rangegangen bin, glaube ich. Vielleicht braucht es mal ein Update, wenn wir uns damit weiter beschäftigt haben. Weiß ich nicht, das ist irgendwie nur damit, ja, kann ich jetzt auch nicht ändern, damit stehe ich jetzt irgendwie da. Ist ein bisschen frustrierend, aber auch einfach eine Erkenntnis über den eigenen Wissensstand zu diesem Themenfeld.
Hi Luca, ich finde es ja schon mal sehr bezeichnend, dass wir beide schon während der Folge, aber jetzt auch im Nachhinein sagen, dass Armut und Prekarität ein Thema ist, mit dem wir uns bisher nur bedingt auseinandergesetzt haben. Ich glaube nicht, dass wir dasselbe über andere innenpolitische Entscheidungen oder Zustände in Deutschland zum Beispiel sagen könnten. Es zeigt auch einfach ganz gut, dass das Thema einfach noch nicht in unseren Köpfen drin ist, in einer Day-to-Day-Basis, wie du es auch schon gesagt hast, bei Sexismus, Rassismus und anderen Problemlagen einfach. Und zum anderen ist mir nochmal deutlich geworden, dass ich zwar stolz darauf bin, als ArbeiterInnenkind es in den Journalismus geschafft zu haben, was ja, wie wir auch gesagt haben, ganz, ganz viele eigene Hürden mit sich bringt. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich Armut und Prekarität nachempfinden kann. Das zeigt Oliviers Buch, das zeigen aber auch die Geschichten von Luisa und Suhail. Und ja, ganz krass habe ich hier Check Your Privilege gelernt, glaube ich, anhand dieser Folge. Und auch so ein bisschen, dass wir, du und ich, Menschen wie du und ich, noch viel, viel stärker solidarisch in unserer Kommunikation, aber vielleicht eben auch in unserer Berichterstattung sein müssen, um mehr Menschen, mehr KollegInnen in Zukunft zu haben wie die drei.